Das fand ich ganz toll, dass der Vortrag das Thema so einen Anklang gefunden hat und so viele Leute da sitzen. Freut mich wirklich. Wir haben vorher schon gescherzt draußen und haben gesagt, wie sollen wir eigentlich einen Vortrag machen über Neptun? Neptun ist nicht benennbar. Für Neptun Worte zu finden, ist ein bisschen schwierig. Und da kam dann die Idee, man könnte ja sagen, naja, weil man es nicht benennen kann, können wir ja alle wieder zu Hause gehen. Ne? Das ist aber nicht ganz so. Und ich habe, wie ich diesen, ich habe ein Seminar ausgearbeitet, das geheimnisvolle 12. Haus und Neptun, und haben wir so schwer getan beim Ausarbeiten wie überhaupt noch nie. Dann habe ich gedacht, das gibt es ja nicht, jetzt schaue ich mal ins Horoskop, warum ich so Probleme habe. Und habe gesehen, dass der Saturn genau auf meinem Neptun sitzt. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt ist logisch, desto strukturierter ich das Ganze angehe, desto weniger wird es funktionieren. Ich muss einfach mehr in Bilder fassen, in Geschichten fassen, in Symbolik fassen, in Märchen fassen. Und dann wird dieser Zugang leichter, was für mich auch ganz spannend wäre, weil ich ein extrem strukturierter Mensch bin. Und das war wirklich ganz was Neues einmal und ich hoffe, dass das Anklang findet, weil wir können den Neptun nicht so angehen wie andere Planeten. So, dann fangen wir gleich mal an. Wie wir wissen, geht die Sonne ja am Aszendenten auf und steigt in ihren Tageslauf als erstes durch das 12. Haus und wandert dann Richtung MC weiter. Und somit ist das 12. Haus das erste Haus nach dem Sonnenaufgang und es ist also das Haus der aufgehenden Sonne. Und seine unmissverständliche Botschaft lautet, es werde Licht. Warum ist dieses Haus dann angefüllt mit Geheimnissen, Täuschungen, Illusionen, geheimen Feinden, so die klassische Zuordnung von Neptun? Naja, in den meisten Geschichten geht es beim Sonnenaufgang um einen Beginn. Wir brechen bei Sonnenlicht auf. Das war schon im Wilden Westen so, dass wir bei Sonnenlicht aufgebrochen sind. Und bei jedem Beginn ist noch nichts sichtbar. Es muss sich also erst etwas entwickeln. Und das Licht der Sonne bringt somit die Hoffnung auf eine neue Chance, angesichts des noch unverbrauchten Tages mit seinen noch unentdeckten Möglichkeiten. Und doch, so wie die Sonne die Dunkelheit vertreibt, so zehrt sie auch die Dinge ans Licht, die besser verborgen geblieben wären. Und dazu eine Geschichte. Du bringst es nicht an den Tag, beschwört Meister Nikolaus die Morgensonne, deren Strahlen sich am Rande seiner Schale fangen, als er sich in seiner Werkstatt zum Frühstück niedergelassen hatte. Doch kaum hatte seine Frau die Worte erfasst, die so für sich gesprochen hatte, packte sie die Neugier und dringt so lange, bis dieser ihr sein dunkles Geheimnis offenbart. Vor 20 Jahren hat er einen Wandersmann um 8 Pfennige ermordet und dieser hat dem Sterben zugerufen, die Sonne bringt es an den Tag. Adalbert Camusso, von dem diese Geschichte ist, lässt Meister Nikolaus nicht davonkommen. Hier der Text seines Liedes. So hat die Sonne eine Zunge nun, die Frauenzungen ja nimmer ruhen. Nun bringt's die Sonne an den Tag, die Raben ziehen krächzend zumal nach dem Hochgericht zu halten ihr Mahl. Denn krächten sie aufs Rad zur Stund, was hat er getan? Wie war das Grund? Die Sonne brachte es an den Tag. Für den Mörder wird die Morgensonne zum Verhängnis. Sie lüftet sein Geheimnis und führt ihn zu seiner gerechten Strafe. Das 12. Haus erfährt hier eine Wende in seiner Bedeutung. Es verhüllt nicht und vernebelt nicht. Wie kommt es? Die Lösung liegt in der Geschichte des astrologischen Halsesystems verborgen. Dieses entwickelte sich aus einem einfachen Quadrantensystem, welches den Lauf der Sonne in 4 einfache Abschnitte, die 4 Quadranten, unterteilte, also morgens, mittags, abends und nachts, sprich AC, MC, DC und IC. Also Sonnenaufgang im AC, das dürfte, glaube ich, jedem Astrologen bekannt sein. Und jedem dieser Achtel wurde eine bestimmte Qualität und damit eine bestimmte Bedeutung zugesprochen. Auch begann die Zählung mit dem Aszendenten, also genau umgekehrt, als wir es jetzt machen. Jedoch setzte man diesen nicht als Anfang des ersten Hauses, sondern als Mitte. Dieses erste Haus umfasste damals jenen Bereich, den wir heute das 12. Haus integrieren, und er nannte sich Leben. Eine Bezeichnung, die ganz im Einklang mit der menschlichen Grunderfahrung des Sonnenaufganges steht. Die Griechen stockten das Häusersystem um 4 Häuser auf und schalteten es mit dem Tierkreis gleich, sodass es seither wie die Tierkreiszeichen gegen den Uhrzeigersinn gezählt wird. Durch die nun gegebene Übereinstimmung zwischen Häuser und Tierkreis verschob sich die Bedeutung des 12. Hauses immer stärker in eine Richtung, wie sie durch das Tierkreiszeichen Fische nun umrissen wird und sich deutlich in der Beschreibung des Ptolemäus widerspiegelt. Dunstig, nebelig und unklar. Für den Zyklus der Häuser bedeutet dies, dass die ursprünglichen Erfahrungen, die mit dem Rhythmus von Tag und Nacht einhergehen, auf den Kopf gestellt wurden. Dort, wo zuerst der Anfang des Lebens herrschte, sollte nun das Ende sein, weil für uns ist ja das 12. Haus die Beendigung des Tierkreises. Bevor wir jetzt vorschnell urteilen, das 12. Haus ist das letzte Haus des klassischen Zyklus und es ist das erste Haus des Zyklus, wenn wir es eben als Anschauung nach als Haus der aufgehenden Sonne betrachten. Der Aszendent ist hier mit den beiden Fällen Anfang und Ende. Er ist die Grenzlinie zwischen dem, was sich unter der Erde, also unter Tag, unseren Blicken sieht und dem Himmel, der sich wie eine gewaltige Kuppel über uns wölbt. Gegen Rudyard sah in dem Aufeinandertreffen der oberen und unteren Sphäre im Horizont, wie das ganze Gewicht des Himmels auf den Horizont drückt. Tatsächlich könnte man sich vorstellen, dass es sich um einen beschwerlichen Aufstieg handelt, den die Sonne kurz nach der Geburt am östlichen Horizont nimmt, bis sie am MC den Zenit ihrer Laufbahn erreicht hat. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was die Sonne zu überwinden hat, vom Aszendenten bis zum MC, dann könnte man das mit einer Geburt gleichsetzen. Wenn wir das Licht der Welt erblicken, öffnet sich uns eine Welt der Möglichkeiten. Was heißt geboren werden? Befreiung, Befreiung vom Bauch, Befreiung von der Nabelschnur und dann kommt die Ernüchterung. Diese Welt hat viele Strukturen, in die wir uns hineinfinden müssen und wo wir bewertet werden. Das heißt, mit dem ersten Schrei der Geburt gewinnen wir unsere Freiheit und verlieren sie im selben Atemzug wieder. Und mit jedem Sonnenaufgang wiederholt sich dieses Schauspiel im Kleinen. Also prinzipiell ist jeder Tag eine neue Chance, eine neue Möglichkeit, voller unentdeckter Erfahrungen. Und doch, wenn wir uns an die vorige Geschichte erinnern, werden wir Tag für Tag Zeuge des genauen Gegenteils. Denn mit dem ersten Sonnenstrahl entsteht alles, was wir am Vortag unerledigt liegen gelassen haben, ebenso von Neuem. Vor dem, was wir scheinbar gesehen haben, können wir nur scheinbar in den Schlaf entfliehen, denn schon im Morgengrauen bringt es die Sonne wieder an den Tag. Und aus dem Grund müssen wir uns wirklich jeden Tag tatsächlich durch einen Nebel an das Licht zur Welt kämpfen. Ein Nebel aus den Rückständen dessen, was wir nicht zu Ende gebracht haben. Und das ist unser Hemmschuh beim Aufstieg der Sonne bis zum MC. Denkt einmal dran, wenn es aufwacht, die Morgensonne, da haben wir ganz lange Schatten. Und diese langen Schatten, die sollen wir bearbeiten, bis die Sonne ganz oben am MC uns ganz hell erleuchtet. Und da sieht man dann ganz genau, um was es geht, ja? Also sich jeden Tag neu zu definieren, wäre das Versprechen des 12. Hauses. Und diejenigen, die beschließen, nicht hinzusehen, das heißt nämlich, dass der Nebel bleibt und Überfälliges nicht vollenden. Mit Steinbock, Saturn, MC sollen wir Dinge beenden, die nicht mehr zu uns passen. Und die grelle Mittagssonne beleuchtet alles und es bleibt nichts verborgen. Und die, die da nicht hinschauen, die hört man sprechen, hätte ich doch nur, wäre ich doch nur nicht. Ja, da kommt das alles wieder rauf. Und unser persönliches schlechtes Gewissen sitzt auch im 12. Haus. Wir haben zwei Tierkreiszeichen, wo es um schlechtes Gewissen geht. Das eine ist Steinbock Saturn. Da geht es aber um die Regeln, die wir bei der Gesellschaft vorgegeben können. Man macht, man soll, man muss. Das sind nicht wir, das ist nicht unser persönliches Gewissen. Unser persönliches Gewissen sitzt im 12. Haus. Und da, das ist das, was uns hemmt, was uns schwächt. Wenn wir nicht jeden Tag am Abend, also ich mache da Übung jeden Tag am Abend, wenn ich mich hinlege, überlege ich, wie war der Tag, was war halt, was hätte ich besser machen können, was habe ich gut gemacht, das ist auch wichtig, nicht nur schlechte, was habe ich gut gemacht und was möchte ich das nächste Mal anders machen. Und wenn ich so mein Gewissen rein mache am Abend, dann hat man weniger Schuldgefühle. Und probiert es mal, das ist ganz was Tolles. Ja? Man darf nicht vergessen, dass Neptun die allgemeine Liebe ist und Hilfsbereitschaft jedem Lebewesen gegenüber. Und wenn wir glauben, dass wir unserem Neptun nicht Genüge getan haben und vielleicht jemandem Unrecht getan haben oder ihn verletzt haben oder ihm nicht geholfen haben, dann bekommen wir Schuldgefühle. Schuldgefühle kann zwar nur wer empfinden, der gewissen hat, aber trotzdem sollten wir das einmal gucken und probieren. Ich möchte jetzt die Entdeckung von Neptun herzeigen und gleich zeigen, wie spannend das eigentlich war, dass das eigentlich typisch Neptun ist. Na, warte mal. Neptun wurde bekanntlich am 22.09.1846 von Johann Gottfried Galilei entdeckt und seine Entdeckung war ja so, dass am 27.01.1613 Galileo Galilei den Planeten eigentlich entdeckt hat, aber Neptun für einen Fixstern gehalten hat. Also er hat sich getäuscht. Passt gleich einmal zum Neptun. Tarnen und Täuschen ist ja bekanntlich seines. Und so hat Neptun noch viele Jahre unerkannt im Verborgenen weilen können und wieder abtauchen können. Es war ja auch Galileo übrigens nicht, der entdeckt hat, dass die Sonne der Mittelpunkt ist. Und er ist ja dafür auch gefoltert worden und gezwungen worden, sein heliozentrisches Weltbild zu widerrufen. Und da ist ja auch das Zitat hergekommen, und sie dreht sich doch, was er bei seinem Widerruf gemurmelt hat. Und laut Papst war er ein Skandal für das Christentum und ist auch ohne Zeremonie und Grabinschrift fern der Familiengruft beerdigt worden. Also er war ein Ausgegrenzter und auch heute ist Neptun noch für ausgegrenzte Verwandte, welche verschwiegen werden, zuständig. 200 Jahre lang war dann Galileis Andenken verflucht und erst 1835 wurde übrigens sein Werk dann vom Index der verbotenen Bücher gestrichen. Ja, auch ein Armer. Im 18. Jahrhundert widerfährt dann dem Franzosen Joseph Jerome Lalande dieselbe Täuschung wie Galileo und er hält Neptun für einen Fixstern. Und eigentlich wird Neptun dann von Jean-Joseph Le Verrier gefunden, aber keiner glaubt ihm und tut was. Und so schreibt er dem deutschen Astronomen Gottfried Galilei, einem begabten Assistenten der Berliner Sternwarte, der seinen Vorgesetzten überzeugt, den neuen Planeten suchen zu dürfen. Und Galilei wird fündig. Im Entdeckerhof, ja, machen wir gleich. Da haben wir mal die Entdeckung, also das ist Galilei Galilei. Und ich möchte jetzt nicht die ganzen Horoskope jetzt genau zerlegen, es geht ja nur um diese Entdeckung von Neptun und warum ihn wer gefunden hat und wer nicht. Sehen Sie was? Ja. Also Galilei Galilei hat einen Löwe-Aszendenten und seinen Herrn 1, die Sonne, hat er im 8. Haus und so erfreut sich Galilei seinen Forschungen, weil das 8. Haus ist das Haus des Forschens. Und diese Sonne steht neben weiteren 4 Planeten im Fisch. Und so täuscht sich Galilei und denkt, dass das kein Planet ist. Galileis Neptun steht an der Spitze des 11. Hauses mit Mars in Konjunktion. Mars kommt vom 10. Haus und diese Konjunktion von Neptun-Mars befindet sich in Opposition zum Uranus und eben im 11. Haus. Er entdeckt wirklich was Neues, aber da es sich um Neptun handelt, täuscht er sich. Wenn wir schauen, dieser Neptun hat auch ein Spannungsdach auf die Lichter. Also wir haben da Neptun, halb Quadrat Mond, halb Quadrat zur Sonne runter und eben Neptun Quadrat, dieses Spannungsdach da oben. Ich habe leider meinen Laserpointer in Graz vergessen. Also das Spannungsdach, die Lichter mit Neptun. Und so sieht er das, täuscht er sich und sieht es nicht. Neptun macht auch eineinhalb Quadrat auf den Chiron. Auch sein Wunderpunkt ist ja ausgelöst. Ja, und so glaubt ihm manchmal niemand was. Das ist der Zeitpunkt von Neptuns Entdeckung in Berlin. Das war am 23.09.1846, habe ich eh aufgeschrieben. Das waren 3 Planeten in der Jungfrau. Das ist das Oppositionszeichen von Fische. Und Saturn steht mit Neptun im 8. Haus. Und Saturn macht den Neptun amtlich. Also das Gefängnis von Neptun ist jetzt perfekt und er kann nicht mehr entrinnen. Also Saturn hat ihn. Galilei, der dann im Endeffekt, also wir wissen alle nur, dass Galilei gefunden hat, das ist das Horoskop von Galilei. Wir sehen hier einen Neumond im 9. Haus in Zwillinge in Opposition zu Neptun, also die Lichter jetzt in Opposition zu Neptun. Und er hat jetzt, das ist interessant, der Galilei hat ihn ja nicht entdeckt, sondern der andere. Und er hat zum Beispiel den Mars am MC oben stehen. Der Mars ist der Herr 8 fürs Forschen, aber auch der Herr 7. Das heißt, von jemandem anderen kommt der Schubs, hey, schau mal dort genau nach, was dort ist. Und dieser Mars steht am MC oben und ist gewinnbringend, also erfolgsversprechend. Und der Jupiter steht auch noch beim Mars dort. Also ist eine recht günstige Konstellation im Vergleich zu dem anderen. Und dieser Herr, der ihn entdeckt hat, der ihm, dem nicht geglaubt wurde, der gerade eben angeschubst hat, der hat eine Fischesonne, was ja eigentlich optimal wäre mit Pluto-Konjunktion, würde man sicher denken. Ne? Der müsste das schaffen mit Sonne-Pluto-Konjunktion im Fisch. Das war der große Forscher, aber die Sonne ist der Herrscher vom 4. Haus und Pluto ist der Herrscher vom 6. Haus. Und das sind nicht so schöne Herren von, wie jetzt beim Galilei, wo das von Herr 7 und Herr 8 war, der am MC gestanden ist. Und außerdem ist Neptun unaspektiert. Wir sehen zwar da ein Quintil auf den Chiron, aber Chiron ist kein Planet, sondern ein Planetoid. Und ein Quintil ist kein klassischer Aspekt. Und aus dem Grund ist dieser Neptun nach alter klassischer Deutungsweise unaspektiert. Und wie soll man was Unaspektiertes finden, erkennen? Ja? Wahrgenommen hat er es eh, aber glaubt hat er an keinen, sehr typisch Neptun. Er braucht also jemanden, dass er an Neptun herankommt. Was interessant ist, was ich vorher noch nicht gesagt habe, 1846, im Jahr der Entdeckung Neptuns, erhielt Monsignore Marini vom Vatikan den Auftrag, die Akten über den Prozess von Galileo zugunsten der Kirche zu verfälschen. Ein Schwindel, der allerdings erst 20 Jahre später aufflog. Wir sehen, die Entdeckung Neptuns ist wahrlich illusionär und er ist ja der Meister der Illusion. Und wenn man jetzt mit Illusionen geht, wir hören von klein auf Sachen. Wir hören zum Beispiel, wenn wir in die Kirche gehen, also ich bin mal mit der Oma in die Kirche gehen müssen und der Zimmer heißt, du darfst da überall ruhig herumgehen, aber nicht hinter den Altar. Dort darf man nicht hin. Und wenn ich sage, da vorne, sagt, dort ist Gott. Ja, weil die Susi ist ein Zwilling und sehr neugierig und ist irgendwann hinter den Altar gegangen und was habe ich gesehen? Fichtenbrettel. Einfach nur Fichtenbrettel. Überall ist geglänzt und Gold und toll und schön und Gott. Dahinter waren alte, vermorschte Fichtenbrettel. Also Illusion auch in der Kirche. Oder schauen Sie mal in einen Fluss oder in einen See. Sie sehen wunderschöne Steine von oben, die in allen Farben spielen. Tauchen Sie mal runter und heben Sie einen Stein auf. Was kommt denn da darunter raus? Dreck, Schlamm. Dreck, Schlamm auf jeden Fall. Es wird auf einmal schmutzig, wo alles vorher klar war. Und wenn wir Neptun aufdecken, ist manchmal alles zuerst nebelig, schmutzig, trüb, bis wir da durchkommen, dauert es eine Zeit lang. Also müssen wir uns klar machen, dass alles, was Neptun im Horoskop berührt, in einem illusionären, schummrigen Licht gesehen hat. Der Neptun steht ja auch derzeit auf 7 Grad im Fisch in seinem eigenen Tierkreiszeichen und eigentlich soll es ja heißen, die Welt wird endlich traumhaft, oder? Wäre doch wirklich schön, sozial. Und wenn ich jetzt schaue, was so Soziales in unserer Welt gerade abläuft, muss ich sagen, ich finde das gerade nicht so. Das ist eher wie die Pippi Langstrumpf. Ich mache die Welt, wie sie mir gefällt. Ja? Ist die Frage, gefällt uns unsere Welt? Ist doch wurscht, ob ich in die Ukraine schaue, ob ich nach Syrien schaue, ob ich nach Russland schaue. Es geht mehr ab denn je. Und es gibt genügend Güter auf der Welt und es gibt so viele Arme. Es gibt Arme, Reiche, Hungernde, Übergewichtige. Ja? Also ich denke eher, dass es sich mit Neptun in den Fischen leider noch nicht ausgeht diesmal, dass das alles ehrlich wird. Das ist wie die wahre Spiritualität, das ist doch auch heutzutage ganz was Interessantes. Es ist doch sehr schwer zu unterscheiden, ob jemand spirituell ist oder ein Betrüger ist. Wie die Esoterik, ja? Sie bunt und man kann schwer unterscheiden, ob Charlatanerie oder wahrer, wirklich spirituell ein Mensch ist. Und wenn wir uns Neptun mit seinem Dreizack anschauen, könnten wir in drei Teile teilen. Der eine Teil ist die Vergangenheit, so wie wir es schön gelernt haben bei der Luise. Der eine Teil ist die Vergangenheit, Die Vergangenheit von uns ist der Zustand, wie wir im Bauch bei unserer Mama drinnen da, dieser pseudoparadiesische Zustand. Das Vorgeburtliche ist auch im 12. Haus zu finden. Also die eigene Schwangerschaft. Und da ist auch viel Unbewusstes verborgen und die tiefste Sehnsucht einer Gemeinschaft anzugehören. Manchmal liegt im 12. Haus und in der Vergangenheit auch ein spezielles Thema unserer Vorfahren. Sogenannte Leichen im Keller. Die findet man nicht nur im Skorpion, die findet man auch hier. Oder unvollendete Geschichten der Ahnen, die der Aufmerksamkeit bedürfen. Die liegen auch hier begraben. Die Gegenwart. Die Gegenwart, das ist unser gesamter Gefühlsbereich, unsere Feinfühligkeit, unser sechster Sinn, unser Ahnungsvermögen schlechthin, unser Instinkt. Bitte, unsere instinktmäßigen Reaktionen sind meistens die richtigen. Das vergessen wir manchmal, wir gehen dann sehr gerne in die Ratio, vergessen auf unseren Bauch und auf unser Gefühl. Da sitzen unsere Ängste, unsere Schwächen, unsere Sehnsüchte. Da sitzt der Zauber des Geheimnisses, der Täuschung und der Enttäuschung, unser persönliches Märchen, unsere Fantasie und daher auch die Kunst. Hier ist Gift und Labsal, Flucht und Sucht. Hier sind wir Opfer oder fallen auf Opfer herein. Und unlängst war der Dr. Christoph Schubert-Welle in Graz und hat einen ganz tollen Vortrag gehalten. Der kommt ja noch nach Wien, bitte anschauen, ganz was Tolles, hat er wirklich fein gemacht. Und er hat nachher bei uns geschlafen. Und wir reden so über Beratungen und ich sage, mein Gott, na, wenn man so viele Beratungen hat, dann kommt was, manchmal geht das schon ganz schön da rein und da ist es dann schwierig, sich da abzugrenzen, ist ja auch ein Neptun-Thema, mit zu fühlen wäre gut, mit zu leiden ist schlecht. Und er schaut mich an, lächelt und sagt, weißt du, Susi, man muss auch manchmal auf ein Opfer verzichten können. Und wie mir das dann ganz bewusst war, was er gemeint hat, also das ist jetzt einer meiner Lieblingssprüche gerade. Also wenn jetzt wieder wer kommt und mich 2 Stunden lang am Telefon und ich muss schon was machen, dann denke ich an den Christoph und denke mir, Susi, du musst gerade auf ein Opfer verzichten können. Ja? Hat nichts damit zu tun, dass wir nicht mitfühlen und helfen. Aber wir dürfen nicht ins Leiden kommen. Ich war 7 Jahre im Notfalldienst tätig bei der Rettung und das Erste, was uns gelernt wurde, Leute, schaut auf euch selber. Wenn ihr wohin kommt, wo ein Stromopfer liegt, geht's nicht hin. Schaut zuerst, ob der Strom abgeschalten ist. Wenn wir in einem Auto sitzt, wo es brennt, greift's nicht hin. Ihr könnt's nachher nicht mehr helfen mit einer kaputten Hand. Vergesst das nie. Da sitzen sicher sehr viele Fische, Neptun und 12. Haus betont ist und wäre der Saal nicht so voll. Bitte daran denken, sich zuerst selbst zu schützen. Die Zukunft. Neptun ist der letzte Planet im Horoskop. Und ich glaube, man muss schon sehr reif sein, dass man ihn leben kann. Unsere Pension liegt ja auch im 12. Haus, also befinden wir uns ja meistens auch schon im reiferen Alter. Und alles Folgende, was außerhalb dieser Zeit liegt. Und Joachim Driessen sagt daher, Neptun prägt während des gesamten Lebens unseren Charakter, weil er alle Zeiten inkludiert. Wir haben es hier mit einem Element Wasser zu tun. Wasser, das ist das variable Wasserhaus. Wasser ist ja unser seelischer Anteil. Und hier sollten die Anwendungen der in kardinal und fix erfahrenen Themen stattfinden. Leider haben wir so wenig auf unsere Bedürfnisse im Krebs 4. Haus gehört und waren somit unseren Abgründen des 8. Hauses Skorpion und unseren alten Verletzungen beschäftigt, dass der Reichtum des 12. Hauses Fische meist nicht positiv gelebt werden kann. Das können wir nur, wenn wir die vorangegangenen Wasserhäuser Krebs und Skorpion im Erwachsenenstadium leben. Und ich glaube, wenn man so sich selber fragt, ob man das alles im Erwachsenenstadium lebt, weiß nicht, ob da viele aufzeigen würden. Ja? Das 4. Haus, die eigenen Bedürfnisse, meistens wissen wir gar nicht, was sind, weil wir funktionieren. Ja? Oder ob wir uns geborgen fühlen oder nicht. Unser Wohlbefinden, unsere Grundemotionen. Und im 8. Haus, das 8. Haus, da kommt der 2. Aufguss vom 4. Haus. Ja? Alles, was ich in meiner Wurzel im 4. Haus ablehne, kommt im 8. Haus wieder. Pluto heißt zwar der Reiche, aber loslassen macht reich. Auch nicht leicht. Und Skorpion hat immer mit dem in die Tiefe gehen, ganz nach unten zu tun. Und aus dem Grund sitzen die Drogen auch im 8. Haus. Die lassen uns nämlich nicht mehr los. Und erst dann kommen ins zwölfte Haus. Dann kommt Sucht, dann kommt Leid, dann kommt Hilflosigkeit, dann kommt Sozialamt. Und hier finden wir im zwölften Haus auch das emotionale Unbewusste, zu dem wir Zugang finden sollten. Doch schon Döbereiner sagt, das zwölfte Haus ist das stärkste Haus durch seine Nichtanwesenheit. Wie kann man zu was Nichtanwesenden finden? Und daher machen wir uns in diesem Haus auf die Suche nach Antworten. Und suchen diese auch in spirituellen Erfahrungen. Und dabei überschreiten wir die Grenze der irdischen Realität und gelangen in einen Bereich, der sich fürs Erste als ein Tummelplatz einer energetischen Vielfalt zeigt. In diesen Wirren gehen wir entweder hoffnungslos verloren oder wir erlangen einen kleinen Einblick in ein kosmisches Bewusstsein. Ein kleiner Einblick, weil das Ganze wissen wir noch nicht. Das kommt erst nachher. Traumarbeit, Meditation, Fantasiereisen, Trainern als heilendes Mittel, Aufstellungsarbeit. All dies und vieles mehr kann uns dabei behilflich sein. Und wenn man sich ganz bewusst auf das zwölfte Haus einlässt, wird man nie wieder der gleiche sein wie vorher, weil man einfach Erkenntnisse gewinnt. Wir bekommen auch die Möglichkeit, dass wir unsere Sensibilität, unsere Intuition und auch unsere Hellsichtigkeit erweitern. Gleichzeitig werden wir Prüfungen unterzogen, nämlich ob wir uns irreführen lassen und auf jeden esoterischen Gaukelzug aufspringen oder unsere wahren spirituellen Fähigkeiten konstruktiv einsetzen. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen was erfasst haben von diesem kosmischen Bewussten, sollten wir es auch dem Kollektiv in irgendeiner Form zur Verfügung stellen. Damit ist aber große Verantwortungsübernahme verbunden. Und da habe ich einen wunderschönen Spruch gefunden, der alte Brunnen. Der alte Brunnen spendet leise seine Wasser gleicherweise. Ich würde gern dem Brunnen gleichen und meine Wasser weiterreichen. Doch geben, geben alle Tage, sagt Brunnen, wird das nicht zur Plage? Da sagt er mir als Jochgeselle, ich bin Brunnen, nur nicht Quelle. Mir fließt es zu, ich gebe es weiter, das macht mein Dasein froh und heiter. So lebe ich nach des Brunnens Weise und schöpfe Kraft für die Lebensweise. Und werde das stets weitergeben, was mir die Quelle schenkt zum Leben. Und dieser Brunnen ist für uns alle da. Aus dieser Quelle können wir alle schöpfen. Es ist eine Quelle der Weisheit. Und wir sollen auch aus dem Brunnen schöpfen. Und je mehr wir schöpfen, desto größer wird auch der Reichtum des Brunnens. Es gibt da noch etwas, was wir nicht vergessen dürfen. Der Jupiter ist der alte Herrscher des Tierkreiszeichens Fische. Und Jupiter wird heute Schütze zugeordnet und steht für das Vertrauen, für den Glauben, für Erkenntnisfähigkeit und für Lebenssinn, für Lebensfreude und Glück. Auch das ist der alte Herrscher von Fische, Neptun, 12. Haus. Das heißt, auch das können wir hier finden, wenn wir durch den Nebel durchgehen und uns mit diesen Themen beschäftigen. Darf man das Leben heutzutage, die Ruhe, die Stille und 12. Haus und leise und... Können Sie das alle leben? Ja, schön. Ja, ich glaube, dass diese Ruhe des 12. Hauses, diese Kraft, die da drinnen liegt, das wäre eigentlich unser Erfolg. Diese Inaktivität des 12. Hauses. Und in unserer Gesellschaft wird die Ruhe und der Rückzug des 12. Hauses nicht akzeptiert oder nicht wirklich akzeptiert. Und daher gewinnen Probleme wie Hektik, Depressionen, Burnout immer mehr die Oberhand. Und dieser Teil der Psyche des 12. Hauses wird damit immer mehr ausgeblendet und negiert. Wir sagen schon zu Kindern, heul nicht rum, ne? Bringt nichts. Wir sagen, schau nach vorn, denk doch nicht mehr dran, ist doch wurscht. Wir dürfen nicht vergessen, dass jeder anders reagiert und wasserbetonte Menschen benötigen zur Verarbeitung völlig andere Dinge wie feuerbetonte. Ein feuerbetonten Mensch, wenn es ihm schlecht geht, rufst du an und sagst, gehst mit mir walken? Sagt er, sicher, gehen wir gleich joggen. Ein wasserbetonter Mensch, dem musst du nur die Hand geben und sagen, ich bin da. Was benötigst du? Was brauchst du in deiner Gefühlswelt jetzt? Dieses Verständnis, das wir für Wasser brauchen. Und da sollten wir uns Zeit nehmen. Nicht ablenken und das machen und das machen und das. Verena Bachmann hat einen ganz tollen Artikel letztes Jahr geschrieben, in einer Astrologie heute Ausgabe. In einer Gruppe von Menschen so wie wir da zum Beispiel heute sind, ist ein starkes Gefühl von Schmerz und Trauer spürbar. Ein wasserbetonter Mensch nimmt nun dieses Gefühl auf und wird selbst unendlich traurig. Was ist die Reaktion? Entweder er versucht, etwas zu tun oder zu sagen, um eine andere Stimmung zu schaffen. Er lacht, er macht einen Witz. Oder er verlässt die Gruppe, weil er es nicht aushält. Oder er fühlt sich von der Trauer überflutet und reagiert nach eigenen Mustern. Das heißt, dass wasserbetonte Menschen und vor allem fischebetonte Menschen sich besonders schwer an Orten tun, wo viele Menschen sind, weil sie diese eigenen, sie spüren von allen die Gefühle, sie nehmen das auf. Wir haben zuerst zum Beispiel kurz gesagt, da hat jemand im Publikum einen Neptun gleich am Aszendenten, in der Nähe vom Aszendenten im ersten Haus. Dem fehlt die Schutzhülle, ja? Der spürt, wie es anderen geht. Und diese Menschen müssen lernen, die eigenen und die fremden Gefühle zu unterscheiden. Und erst dann können sie lernen, wie sie damit umgehen können, sodass es kein Problem mehr für sie darstellt. Aber zuerst heißt es Beschäftigung mit der eigenen Seele. Wie schaut es jetzt aus mit Planeten im 12. Haus? Also meiner Meinung, desto mehr Planeten jemand im 12. Haus hat, desto mehr fühlt sich ein Mensch manchmal oder längere Zeit seines Lebens unverstanden. Für Planeten im 12. Haus ist es oft sehr anstrengend, normal zu sein. Das ist schon normal. Ja? Manchmal ziehen uns diese Energien den Teppich unter den Füßen weg und das kann auch Angst machen. Das 12. Haus ist das Haus der Verluste. Also sind irgendwo Defizite, Entzugserscheinungen. Ich habe mit einer Dame vorher gesprochen, die hat gesagt, ihr Sohn hat Sonne im 12. Haus. Habe ich gesagt, und was war mit Papa? Und dann hat sie gesagt, naja, der war der Schwächere von uns. Ja? Ist auch schon eine Sonne im 12. Haus. Kann sein, dass er nicht greifbar war oder schwächer war oder. Gibt es viele Sachen, ja? Und Menschen mit stark besetzten 12. Hausbetonungen oder Fischebetonungen, die brauchen ganz viel Abgeschiedenheit, um in sich zu ruhen. Die müssen sich die Zeit für Ruhe nehmen. Es ist das Haus der Einsamkeit. Und dort der Wilhelm Busch sagt, der hat eine sehr starke 12. Hausbetonung, wer einsam ist, der hat es gut, weil keiner da, der ihm was tut. Die Planeten des 12. Hauses sind ähnlich wie rückläufige Planeten. Bitte jetzt nicht das Gleiche, aber es ist ähnlich. Diese Energie ist oft nach innen gerichtet. Der kann nicht so raus damit. Das dauert oft ein bisschen länger, bis man das kann. Aber da darf man auf keinen Fall verzweifeln. Da sind Schätze da drinnen. Man muss nur dorthin kommen. Ein bisschen schwierig, aber man nimmt sich Ruhe und Zeit dafür. Und wenn man seine Planeten im 12. Haus verleugnet, dann wirken sie ein bisschen unterschwellig. Das ist kann zu einem zwanghaften Verhalten führen. Und diese Muster wiederholt man dann so oft, bis man den Ursprung der Probleme entdeckt. Es gibt übrigens von der karmischen Astrologie die Theorie, dass das Tierkreiszeichen, welches das 12. Haus anschneidet, auf Prägungen des vorangegangenen Lebens hinweist. Vor allem in der ersten Hälfte dieser Inkarnation sollen deutliche Spuren zu sehen sein und das Verhalten ähnelt diesem Tierkreiszeichen. Die Frage ist, wie lange es dauert, sich von diesen karmischen Gewohnheiten zu lösen, um sich dann dem Aszendenten und den Aufgaben dieses Zeichens hinzuwenden. Also ich habe zum Beispiel im 12. Haus die Jungfrau, ein bisschen kontraproduktiv dann, ne? Aber wenn ich mal aufhöre zum Putzen, komme ich dann vielleicht dahin. Ja. Ich habe unlängst eine Dame gehabt mit ganz starken Neptun-Auslösungen, nämlich 2 Jahre lang. Die hat in der Progression die progressive Sonne im Quadrat zu ihrem Neptun im Horoskop gehabt. Und am liebsten hätte ich sie mitgenommen, dass sie in ihren Worten sagt, wie sie diese Zeit erlebt hat. Sie hat gesagt, erstens wollte ich dauernd ans Meer. Jetzt haben wir Kreuzfahrt gemacht. Ich bin mir mit meinen Freundinnen vorgekommen, es wäre dort und nicht dort. Wir sind zu dritt gestanden, haben plaudert und ich habe mich immer nur von außen reden gehört. Wie als wäre ich in einem Bild und würde das Ganze von außen betrachten. Das war alles komisch. Und sie hat noch ganz viele Sachen erzählt. Das war unvorstellbar, was sie alles gesagt hat. Das war ganz spannend. Und bis sie am Schluss gesagt hat, wissen Sie, ich bin fast in einen See der Tränen untergegangen. Und das hat mir so gefallen, dieses See der Tränen. Es war natürlich keine angenehme Zeit, aber es geht ihr jetzt sehr gut wieder, diese Konstellation ist vorbei. Aber wie sie das selber beschrieben hat, sie hat gesagt, ich bin eine taffe Frau, die im Geschäft steht, ich bin stark und auf einmal stehe ich neben mir. für sie nicht begreifbar gewesen. Und das ist auch das Problem des Neptuns. Diese Stille des 12. Hauses, da gibt es ein liebes Märchen dazu. In einem Märchen führt der Weg des verstoßenen Königssohns in die Einsamkeit der Berge. Aus einer Höhle vernimmt er klagende Rufe, denen er folgt. Er findet einen alten Einsiedler, der ihn um Wasser bittet. Aus einem Bach schöpft der Königssohn Wasser in die hohle Hand und bringt es dem Alten. Dieser sagt: Ich klage nicht, weil ich durstig bin, sondern weil kein Mensch meine Stimme hört. Doch jetzt ist mein Herz froh, da du zu mir gekommen bist und ich dein Mitgefühl spüre. Dieser einsame Eremit ist unser innerer Führer des 12. Hauses. Dieser weinende Alte existiert in uns allen, wenn wir uns von der inneren Wahrheit entfernt haben und abgeschnitten sind. Es gehört Mut dazu, dass wir zu unseren weinenden Eremiten hingehen und ihn besuchen. Manchmal fühlen wir uns halt überschwemmt und aus einem Meer aus Tränen. So dieser Menschheit ganze Jammer fasst mich an. Aber wir sollen diese ozeanische Sehnsucht wieder entdecken. Und dann wird dieses Meer zum Kraftbild für das, was alle spirituell Suchenden ersehnen, dieses All-Eins-Sein. Und mit dem Zeichen Fische schließt sich der Kreis, der mit Witter begann, und hier ist die Sehnsucht, heimzukommen, zum Ursprung zurückzukehren, ein Tropfen im Ozean zu werden, wie es damals im Mutterleib noch war. So bedeutsam. Und vor 2 Jahren ist ein ganz lieber Freund von uns verstorben und hat diesen Spruch auf seine Pate hingeschrieben, und wir gefunden, dass der genau passt. Ich werde nicht sterben, nicht wie ein Bach, in der Wüste versickern. Ich werde die Grenzen durchbrechen, ich werde ein neues Ufer erreichen. Ich werde neu denken und fühlen, mit neuem Leib und neuer Seele. Ich werde nicht wollen, ich werde nur sein. Ich werde mir, ich werde dir nahe sein wie nie zuvor. Ich werde mich wie ein Wassertropfen mit dem Meer verbinden. Und aus diesem Grund sollen wir uns unbedingt um unsere seelischen Anteile kümmern. Denn mit seiner Seele eins zu sein, sollte unser Lebensziel sein. Nicht Erfolg. Das sind die falschen Sachen, wo wir nachlaufen. Das brauchen wir manchmal, damit wir überleben können und uns was zum Essen kaufen können. Aber damit wir wissen, wer wir sind, ist dieses 12. Haus ganz bedeutend und diese Wasseranteile. Weil ohne Wasseranteile sind wir nicht beseelt. Da sind wir nur Roboter, die funktionieren. Und der Philosoph Jesus sagte schon: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und ich würde jetzt gern ein bisschen was Praktisches durchnehmen, damit ein bisschen alle wieder aufwachen. Dreiviertelstunde. Es dauert nicht lang, machen wir ein bisschen. Das ist eine Dame, die wirklich hellsichtig ist. Ich kenne die Dame seit 20 Jahren. Das ist ja immer so heutzutage ganz spannend. Jeder ist hellsichtig, hellhörig, hellfühlig, kann alle Chakren spüren, sehen. Ja, ganz tolle Leute gibt es heute. Und ich bin immer so bösartig und behaupte, es gibt sehr wenige, die das können, aber wir können es alle lernen, indem wir uns beschäftigen im 12. Haus. Diese Dame hat einen Jungfrau-Aszendenten auf 29 Grad 03. 29 Grad 03 ist ein kritischer Grad und damit neptunisch unterlegt. Der Herr von 1 ist der Merkur. Merkur steht in Konjunktion mit Fische im 3. Haus. Merkur-Neptun-Konjunktionen, die kann man zwischen den Zeilen lesen. Selbst wenn sie, glaube ich, manchmal das nicht von oben kriegt, die kann trotzdem zwischen den Zeilen lesen. Dann hat sie noch einen Mond im Fisch. Also das ist eine extrem starke Neptun-Fische-Betonung. Wir wissen ja, dass der Herr von 1 einer der wichtigsten im gesamten Horoskop ist. Und sie hat eine Sonne auf 0 Grad im Skorpion. Man sagt oft, dass Menschen mit 0 Grad Betonungen auch für das Kollektiv viel machen. Seht ihr an bekannten Horoskopen immer diese 0 Grad Geschichten, da macht wer sehr viel für die Allgemeinheit. Und diese Frau verlangt nichts für ihr Schaffen. Ja? Dieser Sporschweindel, da steht lustigerweise drauf Schwarzgeld. Und die kommt wirklich perfekt über die Runden, weil jeder glücklich ist, weil sie wirklich hilft. Ja? Also wenn man dann so ein Horoskop sieht, das 12. Haus, schaut sich das 12. Haus an. Drei Planeten auch noch im 12. Haus, Mars, Uranus, Pluto. Also wirklich wieder munter. Also auch das 12. Haus ist voll betont. Das ist ein schönes Horoskop für Hellsichtigkeit, oder? Dieses Horoskop werden viele kennen. Wir sind letztes Jahr ja in Linz gewesen, bei der Astronomie, bei der Ars Electronica, und da ist gerade dieses Flugzeug abgestürzt und wir haben philosophiert bis zum Umfallen. Es war, glaube ich, ein paar Tage her, wo ist dieses Flugzeug? Und ein paar von uns haben halt schon das Horoskop gemacht und jeder hat gesagt, das finden sie nicht mehr. Ja? Wir haben einen Schütze-Aszendenten, Schütze macht immer alles ein bisschen groß, und der Herr von 1 steht im 8. Haus. Vielleicht nicht ganz so günstig, wenn ein Flugzeug verschwindet. Warum haben wir jetzt gesagt, man wird das wahrscheinlich nicht mehr finden? Wir sehen A, ein geschlossenes Quadrat über die Kardinalachsen, und zweitens haben wir einen Neptun am IC mit Chiron und Sonne auch noch dort in Konjunktion. Also da ist es sehr schwer, etwas zu finden, und man vermutet, er wird im Wasser liegen. Ja? Und selbst wenn er nicht im Wasser liegt, aber er ist verschwunden, man findet ihn nicht mehr. Und das ist dann, kurz drauf ist dann, hat es geheißen, es ist ein Flugzeug abgeschossen worden von der Ukraine und angeblich abgeschossen, wenn du das anschaust, dann siehst du Uranus, Pluto, Mars-Geschichten und dann weißt du, das stimmt auch. Das ist kein abgeschossenes Flugzeug, sondern wirklich ein vermisstes und man hat es auch nicht mehr gefunden. Und ich habe da noch eine liebe der karmischen Astrologie von Martin Schumann den Spruch: Dir Fisch gebe ich die allerschwerste Aufgabe. Ich bitte dich, alle Sorgen der Menschen zu sammeln und sie mir zurückzugeben. Deine Tränen sollen am Ende die meinen sein. Die Sorgen, die du in dich aufnehmen wirst, entstehen, weil die Menschheit meine Idee nicht begreift. Doch du sollst dem Menschen Demut schenken, sodass er es wieder versuchen möge. Für diese schwierigste aller Aufgaben verleihe ich dir die größte aller Gaben. Du sollst das Einzige unter meinen 12 Kindern sein, das mich versteht. Doch diese Gabe des Verstehens ist nur für dich, Fisch. Denn wenn du versuchst, sie unter den Menschen zu verbreiten, werden sie nicht auf dich hören. Und ich glaube, dass dieser Vortrag, also ich hoffe, dass ich das nicht zu schwer gestaltet habe oder zu traurig. Ich finde, dass das eine wunderschöne Sache dieses 12. Haus ist und ich will nur anregen, dass wir uns ganz viel mit unserem 12. Haus beschäftigen sollen und dass wir nur so zu uns wirklich hinkommen, dass der Nebel weggehen soll, dass wir unser Gewissen erforschen jeden Tag. Das ist wirklich so was Wichtiges und es ist so was Heilsames, auch wenn man ganz was Blödes gemacht hat an dem Tag, wirklich mal zu sagen, das mache ich nicht mehr, das passiert mir nicht mehr und es geht jedes Mal ein bisschen besser. Und damit es ein bisschen lustiger wird am Schluss, ich bin bekannt für meine lustigen Sachen, muss ich noch was Lustiges vorlesen. Das Leben nach der Geburt, falls das wer kennt. Im Bauch einer Schwangeren waren zwei Embryos, ein Gläubiger und ein Skeptiker, die sich unterhalten. Der kleine Gläubiger fragt den Skeptiker: Du, gabst du ein Leben nach der Geburt? Der kleine Skeptiker sagt: Blödsinn, das gibt's doch gar nicht. Wie soll denn das überhaupt aussehen, ein Leben nach der Geburt? Der kleine Gläubige: Ich glaube fest, dass es das gibt. Unser Leben hier ist dazu da, dass wir wachsen und uns auf das Leben nach der Geburt vorbereiten, damit wir kräftig und groß genug sind für das Leben, das uns erwartet. Schwer und groß genug. Ich bekomme Platzangst, wenn das so weitergeht. Das Leben ist so begrenzt und wie soll das aussehen nach der Geburt? Das weiß ich auch nicht so genau. Aber es wird sicher viel heller sein als hier. Und wir werden dort mit unseren Füßen herumlaufen und mit dem Mund essen. Ach so ein Quatsch. Herumlaufen, das geht doch gar nicht. Du meinst wohl herumschwimmen und mit dem Mund essen, so eine komische Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Außerdem geht es gar nicht, dass es ein Leben nach der Geburt gibt, weil die Nabelschnur jetzt schon viel zu kurz ist. Ich kann mich kaum noch umdrehen. Doch, es geht bestimmt. Es wird eben alles ganz anders. Außerdem glaube ich nicht daran, denn es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Das Leben ist dunkel und begrenzt. Oder wie ich einmal träumte, das Leben ist wie ein Hühnerleiter, kurz und beschissen. denk nicht so pessimistisch. Ich kann mir leider auch nicht genau vorstellen, wie es einmal sein wird. Wir werden jedenfalls dann einen Vater haben und wir werden unsere Mutter sehen. Und beide werden für uns sorgen und uns lieben. Mutter, Vater, was du glaubst an Mutter, Vater, was soll das denn sein? Naja, Mutter ist überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie können wir gar nicht sein. Quatsch, von einer Mutter habe ich noch nie was gehört, also gibt es sie auch nicht. Manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen oder sprechen hören oder spüren. Und den Vater spürst du auch, wenn er unsere Welt streichelt. Außerdem, wie willst du da rauskommen? Ich habe schon so oft gegen die Wand geboxt oder mit dem Fuß hintreten, da ist nichts zu machen. Naja, jetzt geht's noch nicht. Jetzt reifen wir erst heran für das Leben nach der Geburt. Aber dann, wenn die Zeit reif ist bei der Geburt, wird sich irgendwo eine schmale Tür öffnen. Ich glaube nicht, dass wir gemeinsam hinausgehen können. Aber wenn du willst, ich lasse dir gerne den Vortritt. Wir können uns ja dabei die Hand geben. Danke.